The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 8. September.
Wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet.
Ein Kanzler, der sich angefasst und ratlos zugleich zeigte. Die Halbierung der CDU in Sachsen-Anhalt auf 17,2%. Das hallt nach im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin. Der tragische, noch CDU-Ministerpräsident Sven Schulze formulierte es so.
Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr. Wir sind Opposition.
Die SPD kommt mit 9,3% zwar mit einem blauen Auge davon, doch auch sie muss sich fragen, warum sie die Menschen nicht mehr erreicht. So wie die AfD, die mit 43,8% triumphiert. Mit großem Abstand auf Platz 1. Hier drei Takeaways dieser Landtagswahl. Erstens, die AfD ist im Osten inzwischen eine Volkspartei. Bei dieser Wahl in Sachsen-Anhalt hat sie kein spezifisches Wählerklientel angesprochen. Im Gegenteil, sie erreichte die Breite der Bevölkerung. Ihre Anhänger sind ein Querschnitt der Gesellschaft. So landete sie auf Platz 1 bei allen 4 abgefragten sozioökonomischen Gruppen. Gewählt haben die AfD nämlich 38% der Rentner, 46% der Angestellten, 52% der Selbstständigen und 61% der Arbeiter. Die AfD gewann zudem fast alle Wahlkreise. Lediglich 3 gingen an die Linke, kein einziger an CDU oder SPD. Und das, obwohl dieser AfD-Landesverband als gesichert rechtsextremistisch eingestuft ist. Völkisches Gedankengut ist auch im Umfeld von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund zu finden. Einige seiner Vertrauten waren früher bei der heimattreuen deutschen Jugend, die mit Fahnenappell in Uniform an die Nazi-Tradition anknüpft. Doch eine frühere Mitgliedschaft dort ist in der Partei inzwischen kein Ausschlusskriterium mehr. Die AfD wurde außerdem gewählt, obwohl sie immer wieder auffällt mit Putin-verharmlosenden Auftritten. In der Partei existiert ein munterer Reisezirkus nach Russland. Unter den Touristen auch Hans-Thomas Tillschneider, Landesvize. Er bewahrt nicht nur Devotionalien der Angriffsarmee Russlands im Büro auf, zum Beispiel eine Tasse, sondern feiert auch zu Ehren des Kriegsverbrechers Wladimir Putin in der russischen Botschaft. Welt TV zeigte ein Video mit klarer Botschaft von Hans-Thomas Tillschneider.
Unsere Feinde, die sitzen nicht in Moskau. Unsere Feinde sitzen in Magdeburg und in Berlin.
Takeaway Nummer 2. Eine neue Besonderheit ist der, sagen wir mal, sehr erlauchte Kreis an Gratulanten. Während sich in der Vergangenheit selbst andere rechte Parteien wie Le Pens Rassemblement National in Frankreich von der AfD distanzierten und sie im EU-Parlament ihr Paria-Dasein in der Rechtsaußenfraktion mit anderen rechten Kleinstparteien fristet, gab es nun exquisite Glückwünsche von prominenten Stimmen. Kreml-Chefunterhändler Kirill Dimitriev schickte Liebesgrüße aus Moskau. Zitat: Die Deutschen haben gesprochen und Deutschland ist erwacht. Und Langzeit-Fanboy Elon Musk lobte euphorisch: gut gemacht. Ulrich Siegmund dankte dem Tech-Milliardär für dessen, Zitat, Unterstützung und klaren Blick. Musk legt, das sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, die Algorithmen, nach denen Inhalte auf seinem sozialen Netzwerk X mit Reichweite bedacht werden, nach wie vor nicht offen. Die Plattform ist für die AfD eine zentrale Bühne für ihre Botschaften. Takeaway Nummer 3. Die AfD versucht, nach außen eine einheitliche Marschrichtung und Geschlossenheit zu demonstrieren. Aber wer genau hinhört, stellt Misstöne fest. Bei der Frage, regieren und wenn ja, wie? Im Wahlkampf sprach Ulrich Siegmund noch davon, nur mit absoluter Mehrheit regieren zu wollen. Zum Beispiel im ZDF-Morgenmagazin.
Nach der Wahl muss das umgesetzt werden, was ich vorher angekündigt habe. Das kann ich mit aktuell keinem anderen. Das sind die Leute, die Deutschland aktuell dahin gebracht haben, wo es sich befindet. Wie soll ich mit solchen Leuten Deutschland oder Sachsen-Anhalt hier retten? Deswegen müssen wir es alleine machen und deswegen die absolute Mehrheit.
Absolute Mehrheit und zwar am besten mit einigen Stimmen über den Durst. Den Kollegen von Bild erklärte er noch am Samstag, 3 Stimmen absolute Mehrheit seien zwar eine absolute Mehrheit, aber eine, die Zitat, ein bisschen wackelt. Etwa dann, wenn Kollegen krank werden. Jetzt zeigt er sich offen gegenüber anderen Parteien. Er will die Hand ausstrecken an alle, egal ob, Zitat, es eine Fraktion oder ein Abgeordneter ist. Andere einbinden, aber keine Kompromisse eingehen.
Also was, wenn nicht dieses Ergebnis ist ein Regierungsauftrag? Selbstverständlich, aber auch das haben wir gestern unterstrichen, nur unter der Maßgabe, dass wir uns selbst treu bleiben, dass wir uns nicht verbiegen.
Auch die Parteispitze hat den klaren Regierungsauftrag ausgerufen.
Wir nehmen den Regierungsauftrag ernst. Nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in allen anderen Bundesländern und vor allem in den anstehenden Bundestagswahlen, in der wir mit Abstand als stärkste Kraft hervorgehen werden.
Wie man das Ziel in Magdeburg erreicht, da gibt es unterschiedliche Ansätze und es herrscht keinesfalls Einigkeit. Da wäre die Idee, mit der CDU zu sprechen. Andere wiederum hoffen auf Überläufer von CDU oder Bündnis Sahra Wagenknecht, um so doch noch eine eigene absolute Mehrheit zu erreichen. Und wieder andere favorisieren eine Lösung mit dem BSW, zum Beispiel eine Duldung. Und das BSW, das war bereits am Wahlabend offen. Claudia Wittig, BSW-Spitzenkandidatin, zeigte sich gesprächsbereit in der ARD, wo sie neben Alice Weidel Folgendes sagte.
Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir immer in der Sache entscheiden werden, mit wem wir für spezifische Projekte zusammenarbeiten möchten. Und es gibt natürlich Projekte, die wir uns mit der AfD sehr gut vorstellen können zu machen. Die Energiepreisproblematik ist in Sachsen-Anhalt ein Riesenthema. Dafür ist nicht zuletzt auch die AfD wahrscheinlich gewählt worden. Das ist bei uns auch ein sehr wichtiger Punkt. Das kann man mit der AfD zusammen machen. Es gibt andere Punkte, wo wir eher nicht so große Schnittmengen sehen. Ich denke, wir bleiben bei unserer Entscheidung, die wir vor der Wahl angekündigt haben, immer inhaltlich einzeln zu entscheiden.
Da sehen Sie, so geht vernünftige Politik und so verhalten sich Demokraten.
Fazit, die AfD selbst kann nun 2 Wege gehen. Entweder wird sie im Falle einer Regierungsverantwortung von den Checks and Balances der deutschen Verfassung und der politischen Ordnung gezähmt und rückt in die Mitte. Oder aber sie radikalisiert sich weiter und zeigt in der Praxis, was viele schon heute in der Theorie angelegt sehen und befürchten. Eine Aushöhlung des demokratischen Systems und der Gewaltenteilung. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Alexander Schweizer ist ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und heute SPD-Vize. Er sagt nach der Wahl im Osten,
es wäre mir zu leicht zu sagen, die SPD ist schuld oder die CDU ist schuld an der AfD. Ich glaube, es ist ein gesamtes Problem der demokratischen Mitte. Und wir zahlen schon jetzt einen bitteren Preis.
Außerdem, mein Kollege Jan Schröder spricht mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Manuela Schwesig darüber, wer ihrer Meinung nach Schuld hat am Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt. Und wir hören die brandaktuellen Schlagzeilen der internationalen Finanzpresse von heute Morgen. Während die CDU ihr Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt halbiert hat, brannte die kleine Flamme des Koalitionspartners tapfer weiter. 9,3% für die Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt. Immerhin ein Plus von 0,9 Prozentpunkten. Die SPD legt im Gegensatz zur letzten Landtagswahl zu. Ist das also schon ein Erfolg? Um das zu erfahren, habe ich Alexander Schweizer eingeladen, den ehemaligen Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz und heute Parteivize. Bei der Wahlanalyse richtet sich der Blick schnell auf die Bundesregierung. Also, welchen Anteil haben die Bundesregierung, die sie tragenden Parteien und ihre geplanten Reformen an dem Wahlfiasko? Und wie kann verlorenes Vertrauen endlich zurückgewonnen werden? Die Antworten von Alexander Schweizer gibt es hier und jetzt. Guten Morgen, Alexander Schweizer.
Hallo, ich grüße Sie.
Herr Schweizer, der Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt hat die 9% für die SPD am Wahlsonntag als Erfolg bezeichnet. Ist das so eine geschickte Kommunikation oder spiegelt das einfach jetzt das neue Selbstbild der SPD auch wieder, dass man sagt, man ist irgendwie zufrieden, wenn man über 5% landet?
Ich weiß, was Sie meinen, und natürlich hätte man in anderen Zeiten, in anderen Situationen sich selber auf die Zunge gebissen, 9% als Erfolg zu bezeichnen. Hier kann ich es verstehen, auch emotional total nachvollziehen, weil es ja tatsächlich so war, dass wir über Wochen, Monate hinweg die Debatte hatten, auch öffentlich, medial, ob es die SPD nochmal zurückschafft in den Landtag in Magdeburg. Und als es sich in den letzten Tagen herauskristallisiert hat, dass es wohl klappen kann, auch durch eine, muss man ja sagen, auch durch eine sehr klare taktische Wahlempfehlung vieler Menschen in der Zivilgesellschaft, dann war das natürlich ein Moment der Erleichterung. Aber natürlich ist das gemessen an den Ansprüchen der SPD nicht das Ergebnis, das wir jetzt in ganz Deutschland haben wollen, das ist doch völlig klar.
Sie sehen ja die Ursache dieser, ja, kann man es Niederlage nennen, wahrscheinlich schon, wenn man als Volkspartei einen Anspruch hat, besser abzuschneiden. Sie sehen die Ursache dafür vor allem in Berlin beim Agieren der Bundesregierung. Was würden Sie denn sagen, sind die Versäumnisse und die Fehler, die die SPD in dieser Bundesregierung in den vergangenen Monaten gemacht hat?
Wenn man sich die Wahlanalysen anschaut, da ist es soziale Sicherheit, ist es die wirtschaftliche Situation, ist das Frieden, und das sind ja nun wirklich alles Themen, wo landespolitische Zuständigkeit gar nicht da ist oder sehr, sehr klein ist. Und man kann es auch am Ergebnis der CDU ablesen. Das war schon wirklich eine denkwürdige Niederlage für die CDU, die, glaube ich, gar nicht so viel mit den Kolleginnen und Kollegen dort der CDU in Sachsen-Anhalt zu tun haben, sondern auch einfach mit dem Bund, mit Friedrich Merz und der Bundesregierung. Jetzt haben Sie mich nach der SPD gefragt. Ich will auch nicht ausweichen, will schon auch sagen, ich glaube, die SPD steht vor der Frage, den Menschen deutlich zu machen, warum es gut ist, dass sie in der Regierung ist.
Und das gelingt aktuell nicht gut genug?
Ich glaube, das gelingt nicht gut genug. Das kann keiner abstreiten. Es gibt auch viele Menschen in der SPD, die mich fragen, natürlich verstehe ich staatspolitisch, so sagen sie es dann, warum wir dabei sind, aber was haben denn die Menschen, die uns gewählt haben, davon? Und da muss man argumentieren, und ich finde, wenn man schon sehr, sehr stark argumentieren muss, weil es nicht sofort augenfällig ist, dann zeigt das die SPD, muss da auch noch mal deutlicher machen, warum sie dabei ist.
Das hört sich jetzt aber stark danach an, wir müssen unsere Politik nur besser erklären und besser nach außen tragen. Sehen Sie denn auch inhaltlich Verbesserungsbedarf, also insofern, dass die SPD sich vielleicht programmatisch auch noch mal anders aufstellen müsste?
Es geht wirklich darum, den Menschen zu sagen, wir machen Politik für sie, für die Mehrheit. Es geht darum, dass wir die Menschen, die in Arbeit sind, in den Fokus nehmen, dass wir die Menschen, die fleißig sind, in den Fokus nehmen. Unabhängig davon, ob das jetzt Angestellte, abhängig Beschäftigte oder Selbstständige sind, dass wir den Menschen, die den Sozialstaat brauchen, an ihrer Seite sind, und dass wir dafür sorgen, dass dieses Land funktioniert, dass wir es auch modernisieren, da wo es nötig ist. Und das sind Botschaften, die die SPD einbringen müsste in die Bundesregierung. Ich glaube, das tut sie, aber ich glaube, sie tut es an manchen Stellen noch nicht stark genug. Und da würde ich gerne ein Beispiel nennen. Ich finde, bei den Vorschlägen der Rentenkommission war richtig viel Gutes dabei. Ich bin zum Beispiel auch nicht mit allen Sozialdemokraten da in Übereinstimmung, wenn ich sage, es ist gut, dass diese Aktienrente jetzt so kommt, wie sie kommt. Sie ist deutlich besser als die frühere Riester-Rente. Aber ich sage, wenn die SPD die Hand dafür reicht, dass Menschen nach 45 Beitragsjahren eben nicht abschlagsfrei in Rente gehen können, dann ist das ein Fehler. Weil das hat was mit Leistungsgerechtigkeit zu tun. Das sind die Menschen, die fleißig sind, denen wir eigentlich Unterstützung geben wollen. Und die müssen das Signal haben, irgendwann ist gut, irgendwann habe ich genug gearbeitet und dann möchte ich in Rente gehen können, wenn ich nicht mehr anders kann. Und da hat die SPD, wie ich finde, mehr Klarheit und auch eine deutliche Position zu zeigen.
Aber nun war ja gerade die Rente eigentlich ein positives Beispiel dafür, dass diese Koalition, die ansonsten bei vielen Punkten auch sehr zerstritten ist, sich einigen kann und etwas gemeinsam nach außen tragen und verkaufen kann. Und Bärbel Baas, die Arbeitsministerin der SPD, hat selbst gesagt, dass diese Rentenvorschläge eben ein Gesamtkunstwerk seien und dass sie nur eben gemeinsam funktionieren, dass man nicht anfangen dürfe mit Rosinenpickerei. Schießen Sie da nicht jetzt quer gegen das, was die Arbeitsministerin damals gesagt hat?
Offen gesagt, das war eine sehr zugespitzte Formulierung. Und ich glaube, in der Demokratie gibt es kein politisches Thema, kein politisches Projekt. Ja, darf es nicht geben, an dem man nicht noch weiterarbeiten darf. Das finde ich total falsch und ich unterstütze das auch nicht. Diese Diskussion muss jetzt stattfinden, sie findet ja auch statt. Und selbst Bärbel Baas sagt ja auch, natürlich werden wir, wenn es um die Gesetze geht, auch die Diskussion führen. Und insofern, das war eine zugespitzte Formulierung am Anfang, aber einen rentenpolitischen Picasso habe ich da nicht gesehen, sondern es geht jetzt wirklich darum, aus diesem Gesamtkunstwerk einen guten Vorschlag zu machen, der auch die Mehrheit der Menschen erreicht.
Jetzt wollte ich gerade sagen, dass die Regierung ja gar nicht angekündigt hat, dass man bei den einzelnen Vorschlägen nicht im Parlament nochmal bei der genauen Ausgestaltung natürlich als Abgeordnete zum Zug kommt, sondern dass diese 34 Maßnahmen sind es, glaube ich, die in dem Paket stehen, eben alle kommen müssen. Und dazu gehört nun mal die Abschaffung der Rente mit 63, denn die CDU hat an anderer Stelle dafür einen Preis bezahlt. Wenn man das Paket jetzt wieder aufschnürt, dann fällt dieses ganze Kartenhaus in sich zusammen. Und tragen Sie da nicht mit bei, indem Sie eben jetzt diesen einen Punkt in Frage stellen?
Aber das sind doch so Bilder, die den Eindruck erwecken sollen, als dürfte man dann doch nicht diskutieren. Was ist denn das Bild eines Kartenhauses? Es sind Vorschläge, nichts anderes. Was mich stört, ist diese metaphysische Überhöhung von Vorschlägen. Die sind zustande gekommen, weil kluge Menschen sich zusammengesetzt haben. Aber es heißt doch nicht, dass das das Ende der Diskussion ist. Auch in der Bundestagsfraktion höre ich viele Menschen, die sagen, okay, darüber wollen wir nochmal diskutieren. Also ist diese Diskussion auch ein Stück weitergegangen. Wir hätten sie nur anders anfangen können, wenn wir nicht gesagt hätten, diese Vorschläge sind alternativlos. In einer Demokratie gibt es immer Alternativen. Wir haben schon einen hohen Preis dafür bezahlt, dass früher, Frau Merkel ist da zu nennen, Politik als alternativlos bezeichnet wurde. Das hat bitter dazu beigetragen, dass eine Partei entstanden ist, die sich nicht ohne Grund Alternative nennt.
Kommen wir nochmal einmal ganz konkret zu der Wahl in Sachsen-Anhalt zurück. 78% der SPD-Wähler dort haben gesagt, dass sie die SPD gewählt haben, um einen AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern. Das heißt, es war mehr so ein Verhinderungsmotiv, weniger eine proaktive Entscheidung für die SPD. Da wären wir nochmal bei dem Thema, wofür steht die SPD eigentlich und welche Botschaften muss sie vermitteln? Können Sie da nochmal kurz sagen, wo die SPD Nachholbedarf hat und wo Sie finden, dass die SPD ihre Punkte ein bisschen engagierter und auch klarer nach außen tragen sollte?
Ich glaube, die SPD ist gut beraten, auf diesem Kurs zu sein, der da lautet, Gerechtigkeit heißt Leistungsgerechtigkeit. Das heißt, der Faktor Arbeit steht im Vordergrund. Wir sind die Partei des Sozialstaats, aber unser Bestreben muss nicht sein, dass möglichst viele Menschen in den Sozialstaat kommen, sondern dass möglichst viele Menschen es schaffen, ohne den Sozialstaat ein gelingendes Leben zu führen. Das nächste Thema ist Wirtschaft. Wir können nicht die Partei der Arbeit sein, ohne dass wir das Thema Wirtschaft noch viel, viel stärker nach vorne nehmen. Das Sondervermögen, das von vielen Konservativen eher nur verschreckt auch öffentlich positioniert wird, weil es mit dieser Schuldenaufnahme zu tun hat, ist auch eine Idee der SPD, aber es ist das Einzige, was uns jetzt überhaupt auch Wachstum schafft, was Infrastruktur ertüchtigt. Darum muss es auch für die SPD ganz, ganz offensiv vertreten sein. Und der letzte Punkt aus meiner Sicht ist ein ganz zentraler, das ist eben schon angeklungen, die Aufstiegsgesellschaft muss wieder erneuert werden. Menschen müssen sagen, in Deutschland steht die Gesellschaft, die Politik, die politische Verantwortung an meiner Seite, wenn ich es mal besser haben will als meine Vorgänger und Elterngeneration. Das war mal etwas, was die Gesellschaft zusammengebracht hat und wofür die SPD sehr, sehr stark stand. Und ich finde, daran müssen wir anknüpfen.
Wenn man die hohen Zustimmungswerte der AfD betrachtet, dann richtet sich ja ganz schnell immer der Blick Richtung Union. Was haben die falsch gemacht, dass Wähler eben abgewandert sind? Welche Verantwortung sehen Sie eigentlich auch bei der Sozialdemokratie, wenn man gerade auch die Nachwahlbefragungen oder Statistiken sieht, dass über 90% beispielsweise der AfD-Wähler jetzt in Sachsen-Anhalt Ängste vor Überfremdung äußern, davor, dass sie sich nicht mehr sicher fühlen auf der Straße. Würden Sie sagen, dass die SPD diese Themen vernachlässigt hat oder da teilweise realitätsfremde Politik gemacht hat?
Es wäre mir zu leicht zu sagen, die SPD ist schuld oder die CDU ist schuld an der AfD. Ich glaube, es ist ein gesamtes Problem der demokratischen Mitte. Wir haben zu lange unterschätzt, was da ist. Wir haben zu lange die Menschen vielleicht auch ein bisschen auch ins Lächerliche gezogen, wenn sie die AfD unterstützt und gewählt haben. Und wir zahlen schon jetzt einen bitteren Preis. Und es geht wirklich darum, mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen, mit Blick auf die Wahlen, die dann irgendwann in ganz Deutschland wiederkommen, die Lehren daraus zu ziehen und zu sagen, wir müssen gemeinsam dieses Wachstum der AfD stoppen. Weil, das will ich schon sagen, die Mehrheit der Menschen, die ich treffe und die Mehrheit der Menschen, die auch in Deutschland lebt, die will nicht in einem AfD-Staat leben, sondern die wollen, dass es ordentlich zugeht, dass es vernünftig zugeht, liberal, frei, gerecht, wirtschaftlich erfolgreich. Und das ist alles mit der AfD nicht zu bekommen.
Damit sage ich vielen Dank, Alexander Schweizer.
Ich danke Ihnen.
Nach der Landtagswahl ist bekanntermaßen vor der Landtagswahl. Manuela Schwesig ist Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und will es unbedingt bleiben, wenn übernächsten Sonntag dort gewählt wird. In der Infratest-DiMAP-Umfrage steht sie mit ihrer SPD bei 32%, 3% hinter der AfD. Das Rennen ist also noch offen. Schwesig ist seit über 9 Jahren im Amt. Mein Kollege Jan Schröder aus dem Pioneer-Politik-Team hat sie gestern in Berlin kurz vors Mikro bekommen und gefragt, was sie zur Wahl in Sachsen-Anhalt sagt.
Ich war auf dieses Ergebnis vorbereitet, denn man kennt ja die Stimmung im Land. Und die Stimmung ist sehr ablehnend gegenüber dem Bundeskanzler und der gesamten Bundesregierung. Das gibt es auch in meinem Bundesland. 5% sind nur noch mit Stimmen, also nur noch mit der Arbeit des Bundeskanzlers zufrieden, nur noch 6% mit der Bundesregierung. Und deswegen haben wir auch hier von Anfang an deutlich gemacht, bei der MV-Wahl am 20. geht es nicht um den Bund, sondern um unser Land. Und wir setzen hier ganz klar auf die Zustimmungswerte zu meiner Regierung. Das sind immerhin nicht 5, sondern fast 50%. Und auch zu meiner Person mit 60%.
Trotzdem war das Ergebnis der AfD ja sehr stark. Also es haben ja nicht alle angenommen, Sie offenbar schon.
Es war zu erwarten, dass die AfD sehr stark abschneidet. Und es ist ja in den letzten Wochen auch nicht wirklich etwas vom Bundeskanzler getan worden, dieses desaströse Ergebnis für seinen Ministerpräsidenten zu verhindern. Wer die Vorschläge des eigenen Ministerpräsidenten beim Thema Rente, wo es so, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber wo es so ein sensibles Thema ist, einfach abkanzelt und sagt, das ist substanzlos, der hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Wer einfach durchgehen lässt, dass die Leute seit Monaten von Mineralölkonzernen abgezockt werden und 2,42 Euro an der Tanksäule bezahlen müssen, dafür, dass sie zur Arbeit fahren, der hat auch nicht das Zeichen der Zeit erkannt. Und da ich die Stimmung kenne, wusste ich, dass es ein starkes Ergebnis für die AfD wird. Aber wenn man diese Ergebnisse dann sieht, dann tut es auch weh, weil unser Land oder die Menschen haben in den letzten 35 Jahren in ganz Ostdeutschland so hart gearbeitet, so viel aufgebaut. Und ich wünsche mir sehr, dass ganz Ostdeutschland, aber jetzt speziell natürlich mein Bundesland, weiter eine gute Zukunft hat. Und was mir am meisten Sorge macht, ist der Rohton der AfD.
Trotzdem sind ja auch in Ihrem Bundesland viele in den Umfragen für die AfD. Was tun Sie, um diese Polarisierung der entgegenzuwirken?
Indem ich die Räume öffne und das seit meinem ersten Arbeitstag, seit dem 5. Juli 2017, mache ich regelmäßig Bürgerdialoge, vor allem im ländlichen Raum. Ich gehe in Turnhallen, in Gemeindehäuser, bin bei Feuerwehren und dort führen wir Diskussionen. Und jede und jeder kann zu meinem Bürgerdialog kommen, egal ob er wählt, wen er wählt. Jeder kann auch seine Probleme ansprechen, seine Meinung sagen. Und in meinem Bürgerdialog waren letztens 2 AfD-Stadtvertreter und ich habe ihnen genauso die Fragen beantwortet wie jedem anderen auch. Ich ziehe aber ganz klar die Trennlinie, wer zukünftig Regierungsverantwortung im Land trägt. Denn die AfD tritt hier mit einem Bankräuber an, mit Extremisten. Und wir treten mit Elektrikern, Unternehmer und Pflegefachkräften an. Und ich glaube, da sieht man auch schon den Unterschied.
Wenn Unternehmen ihre Bilanzen vorlegen, dann schlägt die Stunde der Wahrheit, meint man. Aber in Unternehmensbilanzen kann geschummelt, kaschiert, hingebogen werden. Wie Sie ein Auge und ein Verständnis entwickeln, die Zahlen und Zusammenhänge richtig zu lesen, das lernen Sie in der Pioneer Masterclass Bilanz verstehen, offene Geheimnisse. Sie lernen von dem Unternehmensberater Nikolai Schmolke, wie Sie kritische Geschäftsmodelle entlarven und was ein solides Unternehmen kennzeichnet. Am 27. Oktober in Berlin auf der Pioneer Tour. Alle Infos in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das berichtet ab 5 Uhr der neue Pioneer-Podcast Frontrunners. Sie hören unter anderem die wichtigsten Schlagzeilen der internationalen Wirtschaftsmedien. Präsentiert von einer Stimme, die klingt wie die von Gabor Steingart.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 AM Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
Die Titelseite der Financial Times gehört an diesem Morgen der AfD. Es wird genauer auf die Folgen des Wahlsiegs geschaut. Und der wird nicht als die Angelegenheit eines Bundeslandes betrachtet, sondern als Kanzlerproblem. Es geht um die Rücktrittsfrage. Beschrieben wird ein ohnehin unpopulärer Kanzler, dessen Lage sich nun weiter verschärft. Der zweite Befund gilt der Brandmauer und der Frage, was es bedeuten würde, wenn zum ersten Mal ein Bundesland von der AfD regiert wird. Aus Londoner Sicht wird das so betont: Abschiebeoffensive, weniger NS-Geschichte im Lehrplan, mehr Russischunterricht. Alice Weidel wird mit der Prognose zitiert, die Union werde nie wieder eine Bundestagswahl gewinnen. Auch das Wall Street Journal schaut auf uns. Es sei verfrüht, so heißt es, vor einer Machtübernahme der Extremisten in Deutschland zu warnen. Mehrheiten in einigen ostdeutschen Ländern seien noch lange keine Mehrheit im Bund. Als bedenklich erachtet wird jedoch, dass der mutmaßlich russische Anschlag auf den Flughafen Leipzig-Halle die Wähler nebenan nicht davon abgehalten hat, die russlandfreundlichste Partei zu wählen. Und das eigentliche Alarmsignal gelte Europa. Der Kontinent gerät unter Druck, wie seit Jahrzehnten nicht, und rückt trotzdem nicht zusammen. Die Migrationspolitik bleibt unkoordiniert, die Aufrüstung verfehlt trotz stark gestiegener Ausgaben ihr Ziel, die Gasspeicher sind so leer wie nie zu dieser Jahreszeit. Das Wall Street Journal meint, Europa hat den Snooze-Button gedrückt.
Der Frontrunners Podcast. Montags bis freitags in der Pioneer-App, bei Spotify, bei Apple Podcasts. Nur für Frühaufsteher.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass man für Hausmannskost wie bei Oma gar nicht zwingend auf die eigene Oma angewiesen ist.
Hier kommt der Trinkgeld rein.
Man kann nämlich einfach ins Restaurant Oma-Gerichte in Köln gehen. Dort kocht jeden Abend eine andere Oma, und zwar ihr ganz eigenes Lieblingsgericht. Auf den Teller kommt rustikale deutsche Küche. Mal gibt es Hackbraten, mal Fisch- und Kartoffelsalat, alles eben, was man von früher so kennt. Oma Monika zum Beispiel kocht gerne dieses Gericht, wie sie dem YouTuber Max erzählt.
Das ist die Kapernsoße.
Kapernsoße, was ist da alles drin?
Hauptsächlich Kapern, Sahne, Milch, Mehl, alles Mögliche. Und gewürzt noch mit Salz und Lorbeerblätter und so bleibt die Soße jetzt. Und hier ist die Brühe.
Ja.
Das sind die Klöpschen.
Eieiei, da muss man mal ordentlich rollen, oder?
Ja. Ich glaube 300 Stück.
Wer keine Königsberger Klopse mag, kann sich eine andere der insgesamt 7 Omas mit ihrem Gericht aussuchen. Einfach Oma und Termin auf der Website aussuchen und fertig. So weiß jede Oma ganz genau, wie viele Leute sie an einem Abend bekochen muss. Ein nachhaltiges Erfolgsrezept, denn so bleibt die Lebensmittelverschwendung minimal. Ein Konzept, was nicht nur die Gäste, die Kohldampf auf Kohlrouladen haben, toll finden. Auch die Omas freuen sich, dass ihre Kochkünste so viel Anklang finden.
Das macht mir Spaß, mit den Leuten auch zu reden und fragen auch nach dem Rezept ab und zu. Gerade bei dem Rote-Bete-Salat. Viele mögen ja keine Rote-Bete, aber der Salat ist sehr lecker. Und dann verrate ich auch das Rezept. Können Sie auch zu Hause nachmachen.
Eine schöne Idee also, die Jung und Alt zusammenbringt und Traditionen auf die schmackhafteste Art und Weise bewahrt. Was wäre die Welt nur ohne Omas?
Oma so lieb, Oma so nett, ach, wenn ich dich, meine Oma, nicht hätt, wär's auf der Welt so traurig und leer.
Ich wünsche Ihnen jetzt einen herzhaften Start in diesen neuen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer.
Ich hab die beste Oma, die liebste von der Welt. Bei ihr, da darf ich alles, wie mir es grad gefällt. Und schimpft dann meine Mutti, ach, du verwöhnst ihn noch, dann lässt